Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich sitze heute mit Ruth Onken in meinem Büro und wir beide sprechen über das Thema ADHS und wir haben eine kleine Besonderheit. Und zwar ist Ruth nicht nur eine ganz geschätzte Kollegin von mir, also als eine ärztliche Kollegin, sondern ist selber auch Erfahrene. Also sie hat auch die Diagnose ADHS bekommen und ich bin total gespannt, ja, heute mit ihr über ja, diese beiden Perspektiven, einmal eine der Perspektive einer Expertin, aber auch der Perspektive einer Erfahrenen zu sprechen. Ruth, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Wie immer starten wir, bevor wir dich nochmal so ein bisschen vorstellen und du mal so erzählst, was so eigentlich deine Erfahrungen sind im Bereich der oder dieses Erkrankungsbildes, würde ich wie immer unseren kleinen Icebreaker mit dir machen. Drei Geschichten, von denen zwei der Wahrheit entsprechen und eine davon, naja, ich würde mal sagen, so ein bisschen geflunkert ist und ich versuche zu erraten, welche von denen das sein könnte. Bisher kann ich dir ganz ehrlich sagen, ist meine Trefferquote nicht so unbedingt zum Angeben. Aber darum geht es ja hier auch gar nicht, sondern dich ein bisschen besser kennenzulernen. Von daher bin ich gespannt, drück aber auch mir ein bisschen die Daumen, dass ich das vielleicht heute mal hinbekomme. Ich bin gespannt. Leg mal los, Ruth.
Daumen sind gedrückt. Okay, Geschichte Nummer 1. Ich habe mal mit Kolleginnen hier aus der Klinik bei einem Harry Potter Pub-Quiz den ersten Platz belegt. Geschichte Nummer 2. Ich bin zertifizierte Ringärztin vom Deutschen Boxverband. Geschichte Nummer 3. Ich bin mal in einer Biochemie-Vorlesung in der ersten Reihe eingeschlafen und wurde von der Professorin mit dem Mikrofon aufgeweckt.
Mhm. Drei Geschichten, die ich mir gerade so bildlich nochmal versuche vorzustellen und ein bisschen schmunzeln muss. Also Pub-Quiz, Harry Potter, da würde ich sagen, das glaube ich stimmt. Das ist sicherlich eine Wahrheit bei dir. Du, so wie ich dich so kennengelernt habe, glaube ich, dass du auch da so, so bei so Fantasy-Geschichten dich da richtig so reinfuchsen kannst und da ganz viel Wissen hast. Von daher, da gehe ich mal von aus, dass das stimmt. Lass ich mal so stehen. Dann magst du das nochmal sagen? Also du bist Ärztin für Boxen?
Ich bin zertifizierte Ringärztin vom Deutschen Boxverband.
Ringärztin, das habe ich also noch nie gehört, müssten wir auch mal einen Podcast drüber machen, aber gut, ist vielleicht ein bisschen zu sehr Nischenbereich. Was, okay, Ringärztin, ja.
Das sind die, die am Anfang vor dem Kampf alle untersuchen, beziehungsweise am Rand sitzen und sagen, stopp, wenn der Kämpfer nicht mehr kämpfen kann.
Okay, also eine ganz wichtige Aufgabe, um zu sagen, jetzt ist mal doch ein bisschen zu doll. Okay, ja, ist schon sehr ausgefallen, aber und der dritte Teil war, du bist schon mal in der Vorlesung eingeschlafen. Also mit dem Hintergrund, was wir ja heute für ein Thema haben, würde ich mich mal vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber würde sagen, das traue ich dir auch zu, dass du da eingeschlafen bist. Ist mir auch tatsächlich schon mal passiert, da gibt es ein ganz witziges Bild von mir in der Vorlesung, aber das wird natürlich hier nicht veröffentlicht, ist ja Gott sei Dank ein Podcast, man sieht da ja nichts. Ich würde sagen, Ringärztin, nee, das bist du nicht.
Es war ein bisschen fies von mir. Ich bin tatsächlich Ringärztin. Da gibt es so einen extra Lehrgang für. Eigentlich braucht man das nicht. Es reicht eine Approbation, eine deutsche als Arzt. Mhm. Es sei denn, man will an Profi-Wettkämpfen das machen. Aber Psychiater machen das normalerweise eher nicht so. Deswegen war ich dann bei diesem Lehrgang dazu und saß da mit lauter Notärzten und Orthopäden. Und die guckt ein bisschen seltsam, als ich fragte, ob ich einen Patienten, wenn ich den Eindruck habe, der ist psychotisch, zum Kampf zulassen darf.
aber ich bin eine berechtigte Frage.
Ja, darf man übrigens nicht. aber ich bin tatsächlich Ringärztin. Und das mit der Vorlesung stimmt auch, aber es war Anatomie.
Ach so, ja gut. Da hast du mich aber hier doch ein bisschen reingelegt. Aber da war ich also, könnte man sagen, schon also nah dran.
Ja.
Okay, wir lassen uns das mal so stehen. Wunderbar. Und das Harry Potter Quiz oder Pub Quiz hast du gewonnen, das stimmt auch.
Wir haben uns die Psychotanten genannt.
Mhm. Ja, ja, gut. Das könnte man natürlich ableiten jetzt von, ja, spannend. Da könnte ich auch mitmachen. Da habe ich auch immer ganz viel Freude dran an solchen Wettkämpfen. Habe ich letztens auch schon wieder gemacht. Aber dann gibt es ja auch solche Brettspiele jetzt mittlerweile. Mhm. Pub-Quiz, man muss ja nicht mehr in den Pub gehen, sondern kann das auch zu Hause machen. Also da lassen die sich ja immer alle ganz viel einfallen. Ja, dann haben wir ja, glaube ich, schon so einen ganz kleinen Eindruck bekommen. Ruth, magst du dich aber vielleicht nochmal vorstellen, was ist so dein Tätigkeitsbereich hier in der Kajaspers-Klinik? Seit wann bist du überhaupt hier? Ja, magst du da mal so ein bisschen berichten?
Ja, ich heiße Ruth Onken, seit letzten Dezember, vorher Schröder. Ich bin Assistenzärztin als Ärztin in der Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hier in der Klinik seit Ende 2020. Ich habe direkt hier in der Klinik angefangen. Davor habe ich studiert, den vorklinischen Abschnitt in Hamburg und den klinischen Abschnitt vom Studium an der Universität Heidelberg, Fakultät Mannheim. Ich bin 33 Jahre alt. Ja, ich bin 33 Jahre alt. Sorry, ich muss das nachrechnen.
Ja, irgendwann, ne? Ist das nicht mehr so präsent wie mit dem 18. Geburtstag. Da weiß jeder, glaube ich, okay, ich bin jetzt 18 geworden, endlich, oder 16. Aber ja, ab der 30er, genau. Ab diesem 30er-Level ist das irgendwie ein bisschen verschwommen, ne?
Genau. Im Moment bin ich auf der Station S6 in der Suchtklinik. Ich war aber bislang tatsächlich schon in allen Kliniken, also Klinikbereichen hier von der KJK.
Was ja Teil des Weiterbildungs-Curriculums ist, dass also die Assistenzärzte hier in der Klinik auch zwischen diesen einzelnen Kliniken, also Allgemeinpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Suchtklinik, um da jetzt erstmal drei zu nennen, wechseln, um ja verschiedene Erfahrungen zu machen, um sehr breit aufgestellt zu sein. Ist das richtig?
Mhm, genau.
Ja, ich habe ja schon am Anfang unseres Gesprächs angedeutet, dass es heute um das Thema ADHS geht und du auf der einen Seite ärztliche Kollegin bist, aber auch selber die Diagnose ADHS bekommen hast. Magst du einmal erzählen, wie du eigentlich zu dieser Diagnose gekommen bist? Seit wann hast du sie und wie wurde das überhaupt bei dir herausgefunden?
Ja, das wurde bei mir spät festgestellt und das hing tatsächlich auch mit meiner Arbeit hier in der Klinik zusammen, beziehungsweise mit meinem Mann, den ich hier kennengelernt habe. Da kamen mehrere Dinge zusammen. Einerseits habe ich einen Pinterest-Account und der fing irgendwann immer mehr an, mir ADHS-Ordnungstipps vorzuschlagen. Und ich dachte mir so, warum schlägt mir das lauter ADHS-Sachen vor?
Also der Algorithmus.
Ja, aber die waren alle sehr hilfreich. Dann hat meine Cousine, mit der ich mich darüber unterhalten habe, mir erzählt, sie hat den Verdacht, dass sie ADHS haben könnte. Wegen diverser Probleme, die ich auch irgendwie alle kannte. Und dann habe ich hier meinen jetzigen Mann kennengelernt, der ist Psychologe hier in der Klinik. Und dem sind halt an mir Dinge aufgefallen, die er aufgrund seiner beruflichen Erfahrung, die er hier aus der Klinik schon hatte, als mögliche ADHS-Symptome eingeordnet hat. Und dann hat er mir gesagt, Ruth, mach mal so eine Diagnostik. Und ich habe gesagt, du bist doch verrückt, ich habe keine ADHS.
Also das war für dich an der zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Option oder gar nicht vorstellbar.
Ja. Mhm. Und dann habe ich da, weil das halt auch alles zusammenkam, habe ich mich für so eine Diagnostik angemeldet, nicht hier in der Klinik, sondern in Hannover, schon allein damit nicht alle Kollegen meine Krankenakte lesen können. Und dann bin ich da halt hingefahren und habe mich mit einer Psychologin unterhalten und die hat mir ganz viele Fragen gestellt und ich musste so Bögen ausfüllen und alles. Und dann hatte ich noch einen Termin für ein Arztgespräch. Und ich dachte, okay, dann erläutert der mir jetzt, was da rausgekommen ist und so. Und ich kam an und mir wurde schon im Wartezimmer ein Aufklärungsbogen für eine ADHS-Medikation in die Hand gedrückt. den ich dann ausgefüllt habe mit der Vermutung, dass dann vielleicht doch der Verdacht sich bestätigt haben könnte. Und dann kam ich rein und der Arzt sagt so zu mir, hallo Frau Schröder, so hieß ich da ja noch. Ja, Sie haben sich ja schon vermutet, Sie haben ADHS. Und das war eigentlich alles.
War das denn eigentlich zu dem Zeitpunkt so, dass du so da jetzt auch gehofft hast, oh Mensch, hoffentlich bekommt jetzt das Kind einen Namen? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, oh, hoffentlich ist es nicht ADHS?
Das war eigentlich keins von beiden. Es war eigentlich eher so ein, ich möchte Klarheit, ist es das oder nicht? Ich wäre mit beiden Ergebnissen total okay gewesen, solange ich nur weiß, was los ist.
Also so eine Sicherheit zu haben, okay, was ist jetzt eigentlich, also auf der diagnostischen Ebene, womit kann ich eigentlich arbeiten, dass ich es mal einen Namen hat? Und dass so ein bisschen Sicherheit dir dann gibt? Oder was ist so dieses, ich möchte eigentlich wissen, was los ist? Weil kann ja auch, also ich stelle mir das auch gar nicht so leicht vor, weil das hat dann ja auch Konsequenzen. Vielleicht im Sinne von, okay, ich habe das jetzt, wenn du jetzt so dann zurückblickst und sagst, okay, wenn ich jetzt so mein Verhalten oder mein Leben so rückblickend nochmal betrachte, hätte das bei dir was verändert mit einer Diagnose oder keiner Diagnose?
Also ich kenne jetzt nur das eine Outcome, nämlich dass ich die Diagnose halt gekriegt habe. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie wäre es gewesen, wenn dabei rausgekommen wäre, ich habe kein ADHS. Aber tatsächlich ging es mir hauptsächlich darum, einen Plan machen zu können, wie geht's jetzt weiter.
Okay, und wie ging es dann bei dir weiter?
Ja, dann habe ich halt Medikinet gekriegt. Mhm. Das war ein bisschen blöd, weil ich davon einen ziemlich starken Rebound-Effekt hatte.
Magst du einmal sagen, was das bedeutet?
Ja, das heißt, es kommt vor, dass nachdem die Wirkung nachlässt von dem Medikament, dann eben Nebenwirkungen dadurch auftreten, dass die Wirkung dann weg ist, dass zum Beispiel Symptome stärker sind. Und bei mir hat sich das darin geäußert, dass pünktlich, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, die Wirkung nachgelassen hatte und dann saß ich da erstmal und habe geheult.
So ein bisschen wie so ein Jojo-Effekt, genau. beim Diätmachen, habe ich das so richtig verstanden? Also genau. Das ist dann eigentlich die Ausgangslage noch viel stärker dann auftritt, also man noch mehr Hunger hat oder die Symptomatik noch stärker ist, die Emotionen sehr stark sind. Okay.
Und bei mir hat sich das halt emotional hauptsächlich geäußert. Ich war dann total erschöpft und habe wirklich dann erstmal geweint.
Und dann stand für dich ja scheinbar erstmal fest, Medikinet ist nicht so das Mittel der Wahl für dich persönlich.
Jein. Also was wir erstmal ausprobiert haben, ist, ob das besser wird, wenn ich mittags noch eine Dosis zusätzlich nehme, um das so abzumildern, dass das nicht so ein abruptes Ende von der Wirkung dann ist. Eine kleinere Dosis als morgens. Das hat auch funktioniert. Leider hat es dazu geführt, dass ich bis so ungefähr 2 Uhr morgens nicht schlafen konnte.
Was ja auch irgendwie nicht so vorteilhaft ist, wenn man auch noch arbeitet, ne?
Genau.
Und morgens früh aufstehen muss.
Genau. Und dann wurde das umgestellt auf Elvanse. Hauptsächlich deswegen, weil Elvanse halt tendenziell länger wirkt. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Nur haben sich dann im Laufe der Zeit doch Nebenwirkungen eingestellt. Es kommt ja bei ADHS vor, dass die Symptomatik je nach Lebenslage, Umgebung und sowas schwanken kann. Und scheinbar hat die dann bei mir nachgelassen, die Symptomatik. Und dann war das zu viel.
Also die Dosis von dem Elvanse war dann zu viel?
Genau, es war aber halt schon die kleinste Dosis. Deswegen haben wir das dann erstmal weggelassen.
Okay, das heißt aktuell nimmst du keine Medikamente für die ADHS-Diagnose?
Genau.
Okay. Dann wäre jetzt ja vielleicht noch mal spannend, wir haben ja eine Basisfolge zum Thema ADHS, von daher für alle die da noch mal vertiefter oder erstmal so einen Überblick haben möchten, können da auf jeden Fall oder sollten da vielleicht noch mal reinhören. Magst du aber mal aus deinen eigenen Worten ADHS beschreiben und für jemanden, der jetzt vielleicht unsere Basisfolge nicht gehört hat und sagt, was ist das eigentlich, von was reden die eigentlich die ganze Zeit? Was kann man sich darunter vorstellen? Was bedeutet das?
ADHS bedeutet ja Aufmerksamkeits-, Defizit-Hyperaktivitätssyndrom. Also das heißt, man kann sich nicht so gut konzentrieren und man ist zappelig. Ich finde den Begriff Aufmerksamkeitsdefizit total blöd.
Ist irreführend tatsächlich. Ne?
Es gibt kein Aufmerksamkeitsdefizit, es gibt ein Aufmerksamkeitssteuerungsdefizit. Die Aufmerksamkeit ist ja irgendwo, nur nicht da, wo ich sie haben will oder sollte. Zum Beispiel habe ich mein Büro hier in der Klinik auf einer Station mal komplett umgestellt, weil so wie das eingerichtet war, habe ich während den Therapiegesprächen, die ich führen musste, immer aus dem Fenster gucken müssen, so im Hintergrund. Und ich konnte echt nicht zuhören, weil da waren Vögel und Leute und der Essenswagen und so. Und ich konnte mich nicht konzentrieren auf das, was die Person mir gegenüber sagt.
Also du hast den Fokus, den Aufmerksamkeitsfokus, der war da, der war aber nur nicht da, wo du den gebraucht hast.
Genau.
Sondern bei dem Gespräch, bei deinem Gegenüber, sondern bei den Vögeln draußen vor dem Fenster oder vor den Essenswegen, die hier im Klinikgelände so rumdüsen.
Genau. Und ich habe so die Vermutung, dass irgendwelche schlauen Ärzte sich das überlegt haben, weil die festgestellt haben, die Kinder, die sie untersuchen, es ist ja nach wie vor trotzdem hauptsächlich eine Erkrankung im Kindesalter, auch wenn es das im Erwachsenenalter auch noch gibt, aber bei Kindern mehr. Die haben die halt untersucht und haben festgestellt, das Kind hört mir nicht zu, also hat es zu wenig Aufmerksamkeit. Und haben nicht so beachtet, dass das Kind ja halt trotzdem irgendwas macht. Ich habe mir das zum Beispiel mal angeschaut, der Herr, der das erste Mal ADHS beschrieben hat. Da hieß das noch nicht ADHS, sondern, wie hat er das genannt? Moralisches Kontrolldefizit, glaube ich, von 1902. Das war so ein Arzt, so wie man sich den damals vorstellt. Und der hatte so einen dicken Schnauzbart. Es war ein Brite. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, der sitzt da vor mir und stellt mir so Fragen und sieht dabei aus wie so ein Walross und der Schnauzbart wackelt immer, wenn der redet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hören würde, was der mir sagt.
Auf seine Fragen eingehen können, sondern du hast da sozusagen schon ja auch ganz kreative Ideen oder so Fantasien im Sinne von, okay, der hat noch irgendwie erzeugt ein ganz anderes Bild bei dir und da den Fokus auf die Fragen, die vielleicht ja auch ein bisschen langweilig sein können oder vielleicht so ein bisschen dröge sein könnten, darauf zu richten, ist so dann die Herausforderung.
Genau. Ich glaube, ich würde eher darauf gucken, wie eben der Bart wackelt.
Ja, auch ein interessantes Bild. Ja, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Also ja, ein Begriff, der ein bisschen sperrig ist, so, mhm, wenn man sich das so jetzt mal aufdröselt, sehr komplex. Und du sagst auch kritisch, das ist auch ein bisschen irreführend von der Definition, also von den Begriffen, die wir da verwenden. Es geht also nicht um ein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern um ein Regulationsdefizit, also Einschränkungen in der Regulation, in der Steuerung der Aufmerksamkeit. Ich habe, wo du das jetzt so schilderst, habe ich so ein bisschen so ein Bild vor Augen, dass wir uns das wie in so einem Theater vorstellen können und dann ist das alles dunkel und dann ist der Mensch, der diese Scheinwerfer dann auf die Protagonisten auf der Bühne so lenkt, dass der vielleicht so ein bisschen ja von dieser Hauptperson, dieser Ballerina vielleicht so ein bisschen abschweift und dann guckt noch, Mensch, was ist denn da in der dritte Statist von rechts, was macht der denn da gerade oder da popelt sich jemand in der Nase von der ersten Reihe im Publikum. Also das heißt, die Aufmerksamkeit ist natürlich die ganze Zeit da.
Aber nicht da, wo sie sein soll.
Nicht da bei dieser schönen prima Ballerina, die sich gerade da bemüht, ihre Performance zu machen. Habe ich das so, dieses Bild, passt das so zu dem, was du auch erlebst?
Das ist eine sehr schöne Beschreibung, ja. Dann gibt es natürlich noch mehr Symptome. Insgesamt ist ADHS ja unter anderem, es ist natürlich vielschichtig, aber zu einem großen Teil eine Störung vom Arbeitsgedächtnis. Das hängt ja mit dem Botenstoff Dopamin zusammen. Das ist auch was die Medikamente größtenteils machen, dass dann dafür gesorgt wird, dass mehr Dopamin da ist im Prinzip. Und noch ein paar andere Botenstoffe. Das führt zu einer Reihe von verschiedenen Symptomen, weil Dopamin macht ja noch mehr im Gehirn. Das macht auch so eine leicht emotionale Dysregulation. Bei mir äußert sich das zum Beispiel dann so, dass Sachen, die eigentlich gar nicht so groß sind, einen Wahnsinn Stress auslösen können. Und dann bin ich richtig fertig.
Was ist das denn zum Beispiel?
Das würde ich gerne an einem Beispiel erklären, was noch ein Symptom illustriert. Ich bin total schusselig und verlege andauernd irgendwelche Sachen. Ich vergesse auch andauernd, was ich vorhatte. Wenn ich es mir nicht aufschreibe, dann ist es weg. Ich schreibe wahnsinnig viele To-Do-Listen und mache dann immer so vielleicht zwei Sachen davon oder ich verliere die To-Do-Liste. Und sehr im Kopf geblieben ist mir ein Ereignis, da war ich schon mit meinem Mann zusammen und der hat mir das so auch gespiegelt, dass das möglicherweise damit zusammenhängen könnte, dass ich ADHS habe und dass das darauf quasi so eine Reaktion sein könnte. Ich habe irgendwas sauber gemacht, ich weiß nicht mehr was, und ich habe den Putzlappen verloren. Und ich habe den irgendwann dann noch wiedergefunden. Aber dass dieser dreckige Lappen weg war und irgendwo rumliegt und vor sich hingammelt und ich finde den einfach nicht, hat mich so gestresst und so fertig gemacht, dass eigentlich wollten wir weggehen. Eigentlich wollten wir wohin los? Ich konnte nicht los. Ich habe da nur gesessen und geheult, weil ich so fertig war, dass ich diesen Lappen verloren habe. Was ja total albern ist. Ich hätte ja auch irgendwann sonst weitersuchen können, aber es ging nicht.
Hatte das denn was damit zu tun, dass so einen, dass du die Dinge nicht wiederfindest? Oder dass es so eine Art, ich verliere so die Kontrolle oder ich habe das nicht im Griff? Oder was ist so, also was glaubst du, was ist so das, was dich so gestresst hat?
Alles ein bisschen davon, das hast du im Prinzip ziemlich gut gesagt. Also ich verliere die Kontrolle, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich habe es schon wieder nicht hingekriegt. Ich versage andauernd bei so einer Scheiße. Alle können das, nur ich nicht. Und dann halt gleichzeitig noch das Gefühl, irgendwo ist so ein ekeliger Lappen und das will ich doch nicht. Den will ich doch wegtun.
Da höre ich auch so ein bisschen so das Thema Selbstwert oder Selbstzweifel auch raus. Also wenn du das jetzt so schilderst im Sinne von, die anderen können das alle so toll, warum kann ich das eigentlich nicht? Hat denn auch die Erkrankung auch da auch mal Auswirkungen gehabt, dass du auch mal dachtest, warum ist das eigentlich bei allen so leicht und nur bei mir irgendwie nicht? Und da aus sich so Zweifel oder ja vielleicht auch Ängste entwickelt haben?
Absolut. Das war was, wobei die Diagnose sehr geholfen hat, dass ich dann zumindest eine Erklärung hatte und mir sagen konnte, nee, ich bin nicht blöd. Ich kann da überhaupt nichts für. Ich habe da irgendwo mal so ein sehr schönes Bild von gesehen wo oder gelesen, wo jemand das so beschrieben hat, alle tragen so einen Haufen Murmeln mit sich rum. Und man hat diese Murmeln in der Hand und versucht, die von A nach B zu kriegen und mitzukriegen und so. Und die ganze Zeit andauernd fällt einem eine runter. Und irgendwann sagt einem jemand, ja, warum tust du denn nicht in die Tüte? Und du sagst, was ist eine Tüte? Und dann erfährst du, alle anderen haben irgendwie so einen Sack, wo sie dir reinstecken können und du nicht. Und dann verstehst du auch auf einmal, warum die anderen das hinkriegen und du nicht.
Ja, wo, wenn man das im sportlichen Wettkampf mal überträgt, ist das so, dass andere Voraussetzungen einfach da sind. Ne? Man spricht ja von auch Neurodiversität und Neurotyp. Das sind ja so auch Begriffe. Nee. Man spricht ja auch von Neurodivergenz und neurotypisch. Und neurotypisch ist ja das, was so beschreibt, was ja die Normalbevölkerung, also der Großteil der Bevölkerung so an neuronalen Strukturen vorweist. Und neurodivergent bedeutet ja nichts anderes als, es ist einfach ein bisschen abweichend, ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und wenn wir jetzt das, was du jetzt gerade schilderst, da nochmal so drauf übertragen, ist das ja einfach nochmal eine andere Ausgangsvoraussetzung. Also ne, die einen haben halt eine Plastiktüte und die Murmeln und du hast die Murmeln und keine Plastiktüte. Das sind halt einfach eine andere Startvoraussetzung. Und da geht es wahrscheinlich dann auch darum, kreativ sich eigene Strategien zu erarbeiten im Leben, es dir trotzdem ermöglichen, mit diesen Murmeln durchs Leben zu gehen, ohne die alle zu verlieren.
Ja, genau. Und da kommt dann halt Therapie ins Spiel, Medikamente, Ergotherapie, Psychotherapie etc. Das macht das Ganze nicht weg. Mhm. Es ist trotzdem noch da, aber es macht es zumindest einfacher.
Was sind denn so Strategien, die du in deinem Alltag anwendest? Also hast du da irgendwie vielleicht so einen Tipp, vielleicht für auch Betroffene, die jetzt diesen Podcast hören würden?
Also, was Kollegen hier in der Klinik bestimmt auch schon mal bemerkt haben, ist, ich laufe die ganze Zeit mit einem Klemmbrett rum. Das liegt jetzt gerade auch hinter mir, das habe ich auch mitgebracht, weil ich habe es immer dabei, wenn irgendetwas ist, was ich erledigen soll. Vor allem hier auch in der Klinik bei der Arbeit, ich schreibe es auf, und zwar immer. Und wenn ich es nicht aufschreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es vergesse, sehr hoch. Also im Prinzip vergesse ich es fast immer dann. Aber so habe ich halt immer schöne Liste, wo draufsteht, was ich noch anordnen muss und so. Und dann kann ich das abhaken und dann wird es erledigt. Terminkalender finde ich auch sehr praktisch. Ich habe eine Armbanduhr, so eine normale, undigital, weil ich immer festgestellt habe, jedes Mal, wenn ich aufs Handy gucke, um zu sehen, wie spät es ist, ist da irgendeine Benachrichtigung und dann lenkt mich das ab und dann gucke ich nach, was das ist und dann mache ich noch irgendwas am Handy und so und dann.
Du hast ja eben deinen Pinterest-Account angesprochen. Vielleicht kommen da ja auch solche Push-Nachrichten, wo dann da vielleicht eben was Cooles nochmal angezeigt wird. Ja, und dann geht es gar nicht mehr nur um die Uhrzeit, sondern gleich, was sind da noch für spannende Seiten oder für spannende Informationen.
Ich habe mittlerweile Social Media fast komplett gelöscht oder zumindest alle Benachrichtigungen abgeschaltet, weil das wahnsinnig viel Zeit frisst und weil ich da einfach so leicht ablenkbar bin. Es gibt auch Symptome, für die ich noch keine sinnvolle Strategie gefunden habe. Ich bin zum Beispiel andauernd zu spät. Ich würde sonst was dafür geben, das einfach irgendwie besser zu können. Es gibt so viele Tipps und Ideen und Vorschläge, was man machen kann. Und ich habe so im Prinzip fast alles schon ausprobiert. Das hält dann ein paar Wochen maximal und dann geht's nicht mehr.
Also man muss sich ja richtig anstrengen, auch diese Strategien und Techniken auch, also wirklich auch konsequent einzusetzen.
Ja, und ein bisschen ist das so, es ist einfach total anstrengend, so als wenn du dir vorstellst, du müsstest die ganze Zeit bewusst darauf achten zu atmen. Irgendwann vergisst du das. Und
was ja gut ist, sonst wäre es ganz schön anstrengend.
Eben.
Ah ja.
Genau. Und wenn ich ADHS-Strategien vergesse oder nicht die ganze Zeit durchhalte, bin ich zum Glück dann nicht auf einmal tot. Aber durchgängig schaffe ich das oft nicht immer alles anzuwenden und einzuhalten und durchzuplanen und zu strukturieren, so wie ich es quasi müsste, damit es alles optimal läuft.
Und da kommt vielleicht auch so die Erschöpfung mit ins Spiel. Ne? Ganz am Anfang hast du ja auch davon geredet, dass du bei einem Tag dann auch total erschöpft warst und so wie du das gerade schilderst, so die ganze Zeit darauf zu achten, die Dinge bewusst anzuwenden und dass da nicht so ein Automatismus reinkommt, hört sich für mich sehr, sehr anstrengend und erschöpfend auch an.
Ja, ist es oft auch. Bei der Arbeit ist das zum Glück hier in der Klinik eher wenig ein Problem, weil die Klinik so als Umfeld einfach super viel Struktur von außen vorgibt. Und ich ständig halt auch im Austausch mit Kollegen bin, einfach sowieso, weil sich das so ergibt aus der Arbeit. Und dann kriege ich halt ständig Rückmeldungen und kriege gesagt, hey, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden und so. Aber zu Hause ist das Katastrophe. Also aufräumen ist ganz furchtbar. Schon allein deswegen, weil ich halt da im Prinzip mir für alles vorher einen Plan machen müsste, wenn ich da einfach so vorstehe und versuche, das so intuitiv aus dem Stegreif zu machen, dann sehe ich da so einen Haufen von Dingen, die irgendwie weggeräumt werden müssen. Und in meinem Gehirn ist das so, als würde für jedes einzelne Teil wie in so einem Browser ein neuer Tab aufgehen. Und dann macht das so plopp, 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 plopp. Und dann wird es immer langsamer, so plopp, plopp, plopp. Und immer crasht das ganze Ding.
Das kann dann der Computer gar nicht mehr dann alles bewältigen auf einmal, ne?
Genau, das ist das Arbeitsgedächtnis, das in dem Fall überfordert ist.
Okay, das heizt sich dann auf und irgendwann wird das der Bildschirm schwarz.
Genau. Und worin ich auch echt schlecht bin, ist dann einzuschlafen, wenn ich es sollte. Ich bin echt kein Morgenmensch und wenn ich einfach so das machen würde, wie intuitiv es sich für mich so anfühlt, wie wann ich müde werde, dann würde ich irgendwie um 2 Uhr morgens schlafen gehen. Und es würde sich immer weiter nach hinten rausschieben. Schlafstörungen sind auch ein häufiges Symptom von ADHS, weil das Gehirn nicht ganz so, wie es sollte, zwischen Schlafen und Wach wechselt, sondern es ist häufig so ein bisschen dazwischen. Deswegen ist man tagsüber so ein bisschen müde und manchmal nicht ganz da. Und im Wachzustand, wenn man schlafen möchte, dann fällt es einem schwer, komplett abzuschalten.
So zur Ruhe zu finden.
Mhm. Genau.
Du hattest ja jetzt vielleicht nur noch mal, um diese, was du jetzt gerade gesagt hast, noch mal kurz zusammenzufassen. Du hattest ja auch berichtet, wie wichtig der Kontext ist, also die Kontextfaktoren und die Aufmerksamkeitslenkung oder Regulierung auch abhängig ist, in was für einem Kontext ich mich befinde. Also zum Beispiel im Arbeitskontext, wo du sagst, auf der einen Seite ist dir der Arbeitsalltag hier bei uns in der Klinik für dich sehr strukturiert. Du kriegst Feedback von außen, kriegst Handlungsanweisungen. Das gibt dir, sag ich mal, so eine Struktur. Aber ich gehe auch mal davon aus, so wie du da jetzt auch von berichtest, dass ja auch die Tätigkeit an sich ja etwas ist, was dich fasziniert, was dich interessiert. Und der Kontext, wenn wir jetzt mal wechseln in deinen Feierabend, du kommst nach Hause, dann ist die Spülmaschine fertig, muss ausgeräumt werden, der Tisch ist noch vielleicht vom Frühstückstisch irgendwie noch nicht ganz aufgeräumt und eigentlich muss man noch das Klo auch noch mal putzen, also das Badezimmer. Ist es ja möglicherweise auch eine ganz andere Faszination, also von dem Tätigkeitsbereich.
Absolut. Das ist auch was, wo ich mich lange ziemlich drüber fertig gemacht habe, weil wenn man das eben so nicht macht, wie man sollte, dann gilt man sehr schnell ja als faul.
Das sind so Vorurteile, die du begegnest?
Ja, das und die ich mir auch selbst, also das, was ich mir auch selbst gesagt habe, ich einfach zu faul dazu bin. Und irgendwo wusste ich, glaube ich, schon immer, dass ich nicht einfach faul bin, weil ich wollte das ja machen. Es ging nur nicht. Ich konnte einfach nicht anfangen damit. Es funktioniert nicht. Es geht etwas leichter, wenn ich zum Beispiel laut Musik anmache oder beim Bügeln irgendwie einen Film anhab oder sonst wie. Ich kann es einfach nicht richtig anfangen auch, weil die Schwelle dazu, die Hemmschwelle, das anzufangen, einfach höher ist als bei Menschen ohne ADHS. Aktivitäten, für die man kein besonders großes Interesse aufbringen kann, zu machen.
Also die Hürde ist noch größer, man braucht noch mehr Kraft, man braucht noch mehr Energie und wenn wir uns deinen Tag, deinen Alltag nochmal ja Revue passieren lassen, dass du also eigentlich ständig aktiv Strategien verwenden musst, aktiv darauf achtest, deine Aufmerksamkeit zum Beispiel zu regulieren, was vielleicht bei Menschen, die nicht an einer ADHS leiden, vielleicht einfach so automatisch unterbewusste, also unbewusste Prozesse sind. Und dann kommen noch nach Feierabend die Haushaltstätigkeiten dazu, Dinge, die vielleicht nicht so toll sind, vielleicht auch nicht so viel Spaß machen. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber da sagst du, dass die Hürde, diese Dinge, die ja nicht so spannend sind und langweilig sind und die noch höher ist und das dann auch dazu führt, ja, dass man die Dinge auch nicht so angeht. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm, genau.
Und ich hatte mir gerade nochmal so dass deine Strategien nochmal vor Augen geführt und hätte noch eine andere Strategie, die du, glaube ich, auch machst und habe gedacht, die kann ich dir, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber vor unserem Gespräch hast du mir auch nochmal oder mich so instruiert im Sinne von, Deborah, ne, ich schweife schnell ab, du darfst mich da gerne auch so zurückholen, das also mir die Erlaubnis gegeben, da auch einzugreifen, beziehungsweise dich da zu unterstützen. Aber hast ja auch da, bist ja ganz offen auch damit umgegangen, also sehr reflektiert und hast auch gesagt, Mensch, ja, okay, ich weiß davon, ne, mir ist das bewusst, kann aber dann in so einem Gesprächsfluss dann nicht mehr drauf achten. Und ich finde, das ist eine tolle Strategie, wenn wir das nochmal auch so benennen, dass du auch kommunizierst und dein Umfeld auch dafür nutzt, zu sagen, hey, so und so ist es bei mir, ne, du weißt schon mal Bescheid, achtet da gerne mit drauf.
Ja, genau.
Machst du das auch hier in der Klinik?
Das mache ich auch hier in der Klinik. Also ich habe da, glaube ich, nie groß ein Geheimnis draus gemacht, dass ich das habe. Zumindest nachdem ich das dann wusste. Und bezüglich Aufräumen ist auch eine Strategie, ich lade Mama ein. Nicht damit Mama sauber macht, sondern damit ich denke, oh mein Gott, Mama kommt, ich muss sauber machen.
Ach so, also bevor dann der Besuch kommt, ist das so ein Anreiz für dich, ich mache jetzt die Wohnung sauber, weil um 15 Uhr kommt gleich Besuch.
Genau. Und speziell Mama, weil Mama ist super lieb und überhaupt nicht böse, aber sie ist, glaube ich, der ordentlichste Mensch, den es gibt. Und die sieht das dann immer. Und sie sagt da gar nicht, sie ist nicht fies oder so. Aber dann denke ich mir, nein, das muss ich doch vorher ordentlich haben, wenn Mama kommt.
Na, dann hoffe ich, dass ihr euch regelmäßig trefft. Weil das wäre natürlich doof, wenn sie dann einmal im Jahr dann vorbeikommt. Ob das dann so diese Strategie so gut aufgeht, weiß ich nicht genau. Mhm. Ruth, ich würde noch gerne noch mal auf das Thema Vorurteile eingehen. Du hast ja schon eben auch einige berichtet, also auch, dass du selber auch Vorurteile hast. Also im Sinne von, ich bin faul oder ich bin vielleicht auch irgendwie blöd, also im Sinne von Intelligenz. Wir hatten das da gerade schon so kurz mal angedeutet, wobei wir ja vielleicht noch mal klarstellen müssen, dass ADHS überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun hat.
Ja.
Was für Vorurteile begegnest du denn vielleicht noch? Also, oder hast du schon mal in deinem Leben erfahren?
Nachdem ich die Diagnose hatte, ich selbst ziemlich wenig, weil ich das Glück habe, dass in meinem persönlichen Umfeld eigentlich die meisten Leute was mit der Diagnose anzufangen wissen. Die wissen, was das ist und was das macht. Und es hat halt auch eine starke genetische Komponente. Das heißt, ich bin nicht die Einzige, die das hat. Ich habe vorhin meine Cousine schon mal erwähnt. Ich habe noch eine Cousine und einen Cousin und so weiter und so fort, die zumindest ähnliche Probleme haben. Ich weiß, dass es das Vorurteil gibt, das sind doch alles Junkies, die erfinden das, um Drogen zu kriegen, beziehungsweise so eben die Medikamente, Stimulanzien. Das habe ich selbst noch nie erlebt, aber ich kenne Leute auch persönlich, denen das vorgeworfen wurde, als sie eine Diagnostik angestrebt haben.
Und da muss man vielleicht nochmal sagen, dass du ja hier auch im Bereich jetzt aktuell in der Suchtklinik arbeitest, also da ja auch Menschen begegnest, die vielleicht auch eine Suchterkrankung haben. Das ist ja natürlich auch ein.
Und das Problem ist, Suchterkrankungen sind tatsächlich eine häufige komorbide Erkrankung bei ADHS, weil Stimulanzien eben helfen. Und in einem Versuch einer Selbstmedikation, vielleicht auch ohne zu wissen, was da eigentlich los ist, gar nicht so wenige Leute auf sowas dann zurückgreifen, das ist natürlich nicht gut, weil das eben halt nochmal eine Extraerkrankung ist. Und dann gibt es auch noch Leute, die sagen, das gibt's doch gar nicht. Das sind dann auch Leute, die tendenziell gern auch sagen, psychische Erkrankungen gibt es nicht. Aber speziell ADHS, das ist ja so eine Mode. Vielleicht auch, das hat die Pharmaindustrie jetzt so, damit die Sachen verkaufen können, irgendwie beworben oder so. Oder früher haben wir das auch alle nicht. Das stimmt halt einfach nicht.
Früher wurde das nur nicht diagnostiziert.
Ja, einerseits das. Dann ist die Diagnose mit diesem Namen auch relativ neu. Ich glaube, ADHS heißt das erst 1987.
Ich meine auch irgendwas mit den 70er Jahren, ne, wo dann ja auch die Psychiatriereform da waren, wo das dann so von Amerika eigentlich überhaupt auch nach Deutschland rübergekommen ist.
Ne? Genau. So ganz insgesamt hat sich das Bewusstsein, dass es psychische Erkrankungen gibt, ja auch erst relativ langsam so entwickelt. Mhm. Die Psychiatrie selbst hat sich deutlich weiterentwickelt. Das, wenn ich mir so überlege, wie Psychiatrie früher gewesen ist, da hätte ich mich auch nicht behandeln lassen wollen. Und es ist nun mal halt aber so, dass Verhalten und Gedanken und Gefühle und sonst Gedächtnisfunktion, Arbeitsgedächtnis und so weiter, es sind halt Körperfunktionen. Und wenn alle anderen Körperfunktionen krank werden können, was ja im Prinzip nur bedeutet, ist eine Abweichung von der Durchschnittsnorm, unter der jemand leidet, warum sollte es dann nicht auch psychische Erkrankungen bzw. so neurokognitive Erkrankungen geben? Es wäre ja absurd, wenn das Herz krank werden kann, aber und die Niere, aber die Psyche nicht.
Ja, wenn du das so schilderst, würde man sagen, ja, eigentlich wirklich sehr einleuchtend. Und ich glaube, dadurch, dass wir beide ja auch in so einem Kontext der Psychiatrie arbeiten und ja auch täglich damit konfrontiert werden, haben wir sicherlich nochmal eine andere Perspektive. Und dafür ist ja auch unser Podcast auch nochmal so prädestiniert, auch sich, also nochmal die Erlebnisse, die wir hier haben, also die vielleicht auch die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, wo wir beide sagen, ja, ist doch ganz normal, das ist doch eigentlich genau das Gleiche, das auch nochmal so ein bisschen einem breiteren Publikum auch ja, zu ermöglichen, sich auch dann auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Und ja. Wie immer ist es so, dass wir, wenn wir uns mit psychiatrischen Themen auseinandersetzen, ein kleines Bild schaffen können, so wie wir beide heute über das Thema ADHS nochmal aus einer Perspektive einer Ärztin, aber auch einer Perspektive einer Betroffenen ablichten konnten, ist, glaube ich, jetzt auch am Ende unseres Podcasts ganz deutlich, es ist nicht alles gesagt, also von der Symptomebene, aber halt auch von Behandlungsmöglichkeiten. Aber es geht ja auch darum, einmal so ja, verschiedene Perspektiven hier nochmal zu beleuchten und auch anzuregen, sich vielleicht auch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hättest du denn vielleicht nochmal abschließend etwas, was du vielleicht nochmal unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest?
Ja, ich würde gern mit auf den Weg geben, wenn ihr den Verdacht habt, dass ihr ADHS haben könntet, macht eine professionelle Diagnostik. Nehmt professionelle Hilfe in Anspruch. Auch wenn ich gerade selbst gesagt habe, auch wenn ich weiß, es kommt vor, dass man da schlechte Erfahrungen machen kann, gibt es nicht auf, weil es hilft. Und es bringt halt auch Klarheit, weil ich habe vorhin selbst gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich es habe. Ich wollte hauptsächlich wissen, habe ich es denn jetzt oder nicht? Pinterest hat mir ganz viele Sachen vorgeschlagen, ja. Aber es gibt in Social Media auch extremst viele Falschinformationen. Versucht bitte nicht, euch selbst mit Hilfe von Infos aus Social Media zu diagnostizieren, weil ich habe vor kurzem da was von einer Studie gelesen. Ich glaube, über 50% der Informationen, die man da finden konnte, auf TikTok war das, glaube ich, sind falsch.
Das ist ja ganz schön viel.
Ja. Und macht eben eine Diagnostik, versucht das wirklich klar zu kriegen. Und selbst wenn nicht ADHS rauskommt, Symptome von ADHS überschneiden sich mit denen von anderen psychischen Erkrankungen. Es kann sein, dass es nicht ADHS ist, aber dafür ist es zum Beispiel eine Depression, zum Beispiel Autismus, zum Beispiel
Borderline.
Seid im Zweifelsfall dafür offen, dass auch eine andere Diagnose dabei rauskommen kann und nehmt Hilfe an.
Und am Ende ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass auch dennoch, also wir sprechen ja von Spektrumstörung, also ADHS ist ja eine Spektrumstörung, da geht ja der Blick immer weiter hin. Meiner Meinung nach zu Recht, dass es nicht mehr schwarz-weiß und diese Kategorien gibt. Man hat die Diagnose, man hat sie nicht. Sondern es kann ja sein, dass auch dennoch Symptome da sind, die nur nicht so stark ausgeprägt sind, dass man von einer Erkrankung spricht. Und dennoch kann man ja auch die Strategien, die du ja zum Teil ja auch jetzt hier schon mal super verdeutlicht hast, dass wir diese oder Betroffene diese Strategien ja dennoch nutzen können. Mhm. Ne? Kalender, To-Do-Listen, die Reize zumindest eindämmen, Medienzeiten einplanen, also dass wir, also dass jeder vielleicht individuell nochmal schauen kann, okay, was tut mir eigentlich gut, was hilft mir im Alltag besser zurechtzukommen, aber auch nochmal so eine, ja, vielleicht auch so eine Akzeptanz und ein Annehmen von, okay, das sind jetzt vielleicht, also dass da mein Gehirn ein bisschen anders funktioniert, was aber trotzdem voll okay ist.
Es gibt Leute, die mögen das stärker ausgeprägt haben als ich und dann ist das bestimmt auch noch ein größeres Problem. Aber es ist keine Katastrophe. Also man sollte sich nicht darüber definieren. Es ist nicht Also es ist kein Weltuntergang. Ja, ich bin eingeschlafen in dieser Vorlesung. Es war furchtbar peinlich, als dann die Professorin vor mir stand mit dem Mikrofon und sagte, meine Damen und Herren, sie schläft tief und fest. Hallo, aufwachen. Und ich bin in der Pause in der Mitte der Vorlesung dann geflüchtet. Aber ich habe das Studium trotzdem geschafft. Das geht.
Und macht einen vielleicht auch umso mehr stolz, ne? Dass
ja,
man das dennoch geschafft hat.
Und ich bin halt echt schlecht darin, dann einzuschlafen, wenn ich es sollte. Aber dafür kann ich halt auch eine ganze Nacht durchlernen, wenn es sein muss. Wenn ich gerade Glück habe und es funktioniert.
Da drücken wir mal die Daumen, vor allen Dingen dann auch für deine Facharztprüfung, die dann ja irgendwann auch nochmal bevorsteht, dass du da genau deine Superkräfte da auch so möglicherweise auch ansteuern kannst und das, was das geballte Wissen, was du dir die letzten Jahre so auch erarbeitet hast und die Strategien da auch super anwenden kannst. Ich bedanke mich für das wirklich total schöne Gespräch, dass du auch so deine Erfahrungen, deine ganz persönlichen Erfahrungen mit uns und mit mir geteilt hast und glaube, dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern nochmal einen ganz anderen Einblick in die Thematik ADHS bekommen haben. Wir haben Vorurteile aufräumen können, aber auch nochmal ganz konkrete Beispiele bekommen und auch Strategien. Und ich glaube, das ist immer total hilfreich. Und konnten das Thema oder konnten ein Erkrankungsbild in der Psychiatrie nochmal ein bisschen genauer und auch kritisch beleuchten. Ich danke dir, Ruth.
Sehr gerne. Vielen Dank.